Herzen eifert. Wir haben einen eifersüchtigen Gott. Es ist auch wunderbar zu wissen, dass wir einen Gott haben, dem es nicht egal ist, wie wir mit ihm unterwegs sind und der um unsere Herzen eifert. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist und dass wir mit dir gemeinsam leben dürfen. Und ich danke dir dafür, dass du uns anbietest, mit dir gemeinsam unterwegs zu sein durch diese Zeit bis in deine Ewigkeit. Und wir wollen dich bitten, Jesus, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst und dass du Gnade gibst zum Predigen und den anderen Gnade zum Hören. Amen. Beziehungskisten. Letzte Predigt. Wir sind am Ende dieser Predigtreihe angelangt. Es ging um Beziehung zu Gott, es ging um Ehe, um Freundschaft. Und heute soll es um das Thema gehen, Beziehungsstifter sein. Jemand, der etwas stiftet, der bewirkt etwas, der führt etwas herbei, der schafft etwas. Und gerade wenn ihr jetzt so kurz vor Weihnachten, viele haben vielleicht schon Urlaub, einige haben dann hoffentlich bald Urlaub oder zumindest einige Tage frei, dann werdet ihr Leute treffen, die ihr mögt, die ihr vielleicht auch weniger mögt. Es kommt drauf an. An Weihnachten kann man sich ja nicht immer aussuchen, wen man da trifft. Und ihr habt vielleicht Weihnachtsfeiern gehabt, wo ihr Beziehungen gepflegt habt untereinander mit Kollegen. Und in diesen Gedanken hinein, dass ihr dazu berufen seid, dort für gute Beziehungen zu sorgen, gute Beziehungen zu stiften. Menschen kommen ja auf unterschiedlichste Arten und Weisen manchmal zusammen. Da gibt es ganz unterschiedliche Anlässe. Mein Schwiegervater und auch der befreundete Pastor unserer Kirche, Friedhelm Holthüß, die gehören zu einer Gruppe von Leuten, die einen lokalen Fußballverein hier ganz toll finden, hier in der Nähe ist, in Bremen. Und die im Moment eine gewisse Leidensgemeinschaft vereint. Gestern Abend hatten sie mal einen guten Tag. Aber sonst, das schafft Beziehungen. Grün-Weiß, Forever und was man da alles so lesen kann. Ich habe gehört von einer Nonne, die stand fünf Stunden lang an einer Straße und hat dann den Anhalter gemacht. Und plötzlich hält ein junger Mann an und nimmt sie mit. Die Nonne ist total erleichtert und freut sich total und ist dann aber auch irgendwie neugierig. Und sagt dann so, ich stehe seit 5 Stunden hier und bisher hat mich keiner mitgenommen. Warum hast du angehalten und mich mitgenommen? Da erhebt der junge Mann die Hand und sagt, Batmans Freunde sind auch meine Freunde. So kann man auch über Äußerlichkeiten Beziehungen stiften. Auch das ist möglich. Aber es soll um mehr gehen natürlich. Was kann ich dafür tun, damit Beziehungen geschaffen werden, damit Beziehungen gestiftet werden? Ich kann beim besten Willen kein Werder-Fan werden, das könnt ihr mir nicht antun, das werde ich auch nicht mehr hinkriegen, aber Fußball ist, wie gesagt, auch nicht so wichtig, da werdet ihr mir alle recht geben. Mich begeistert der Gedanke, dass Gott mich und dich in dieser Welt gebrauchen will, um gute Beziehungen zu stiften. Dass wir nicht umsonst in dieser Welt sind, sondern dass wir, dazu beitragen können, dass Beziehungen funktionieren. Jesus hat mal eine ganze Menge vor sich gehabt und hat zu ihnen gepredigt und hat von den Leuten gesprochen, die glücklich sind. Damit fing seine große Predigt an, die glücklich sich zu preisen können, die selig Preisung. Und da kommt unter anderem vor, selig sind die Frieden stiften. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Stellt euch das mal vor, dass ihr in die nächsten Tage hineingeht und dass ihr dazu beitragen könnt, dass Frieden gestiftet wird. Ihr könnt vielleicht nicht den Weltfrieden herbeibringen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe als Individuen. Das ist Gottes Aufgabe. Aber da, wo du bist, Friedensstifter zu sein. Und du wirst glücklich sein. Und das ist mein Ziel. Ich möchte dein Bewusstsein schärfen, dass Gott durch dein Leben in dieser Welt gute Beziehungen stiften will. Durch dich sollen Beziehungen verbessert werden. Und durch dich sollen Menschen mit ihm in Kontakt kommen. Auch da kannst du dazu beitragen. Gerade die Weihnachtszeit ist ja eine Zeit, die extrem konfliktgeladen ist. Ich habe in einer Umfrage gelesen, dass 41%, das ist die neueste Umfrage aus diesem Jahr, 41% der Deutschen zanken sich zur Weihnachtszeit. Am häufigsten hat das mit enttäuschten Erwartungen zu tun und dann gibt es Konflikte. Ich habe das erwartet, du hast das erwartet. Der zweithäufigste Grund ist die Verteilung der Weihnachtsvorbereitungen und Aufgaben am Heiligabend. Also ich gebe euch nur so mal ein paar Tipps, wo ihr dann darauf achten könnt in den nächsten Tagen, dass ihr in diese Fallen nicht tretet. Und Schwiegereltern bergen auch ein gewisses Stresspotenzial. Bei 8% der Männern ist das der Fall und bei 6% der Frauen. Also ihr habt eine spannende Zeit vor euch, wo ihr das, was ihr heute gehört habt, vielleicht praktisch anwenden könnt in den nächsten Tagen. Ich möchte heute anhand der Biografie oder anhand einer Frau mit euch dieses Thema bedenken. Das ist eine ganz zentrale Frau in der Weihnachtsgeschichte, und zwar Maria. Sie hat die Ankündigung bekommen, ein Engel kommt zu ihr und sagt, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden, und ihr kennt die ganze Geschichte, du sollst ein Kind bekommen und das Kind sollst du Jesus nennen. Und dann ist die Reaktion auf diese Botschaft vom Engel von Maria, okay, Maria sprach dann, siehe, ich bin des Herrn Magd, also ich bin die Dienerin Gottes, Gott darf mit mir machen, was er will. Mir geschehe, wie du gesagt hast, sagt sie dem Engel. Maria ist also gehorsam. Gott gibt ihr einen Auftrag und sie ist gehorsam. Sie ist bereit, die dienende Sklavin zu sein für Gott. Sie ist bereit, Gottes Werkzeug zu sein. Obwohl das bedeutet, dass sie von außen betrachtet Schande auf sich nimmt. Ihr müsst daran denken, diese Frau war noch nicht verheiratet. Und in unserer heutigen Zeit ist es vielleicht so, dass man da nicht mit so viel drüber diskutiert. Aber in der damaligen Zeit, da wusste man auch, dass von dem Punkt der Geburt, und wenn man dann zurückrechnet, dass da auch damals schon 9 Monate dazwischen gehören. Und die Leute haben mitgekriegt, später, Maria war 3 Monate weg. Und dann ist sie jetzt wieder zurückgekommen. Und Josef war noch nicht verheiratet mit ihr. Und die haben angefangen zu sabbeln. Die haben hinter ihrem Rücken gesprochen, garantiert. Maria, habt ihr schon gehört? Der Bauch wird immer dicker, verheiratet ist sie immer noch nicht. Und das Interessante ist, dass Maria nicht flieht aus ihrer Nachbarschaft, sondern das, was sie als erstes tut, sie geht zu der Frau von dem obersten Priester in Israel, Zacharias. Und seine Frau hieß Elisabeth. Und da geht Maria hin. Das ist quasi so der oberste Richter. Der erkannte das Gebot. Der hatte gerade eine Begegnung mit Gott gehabt. Er war nämlich stumm. Er war ins Allerheiligste gegangen. Und da geht Maria hin. Also, das ist unfassbar. Und Elisabeth, die Frau von Zacharias, fängt an, ihr gute Dinge ins Leben zu sprechen. Und dann fängt Maria an, ein Lied zu singen. Und darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Der Lobgesang der Maria, das Magnifikat, wie es in der Kirche heißt. Lukas 1, Vers 46 bis 55. Maria erwiderte, gelobt sei der Herr. Wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. Er hat seine unbedeutende Magd Beachtung geschenkt. Darum werden mich die Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen. Denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder, wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstreut. Er hat Fürsten vom Thron gestürzt und Niedrigstehende erhöht. Die Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Und nun hat er seinem Diener Israel geholfen. Er hat seine Verheißungen nicht vergessen, barmherzig zu sein, wie er es unseren Vorfahren Abraham und seinen Kindern immer verheißen hat. Der sogenannte Lobgesang der Maria. Was kann man von Maria lernen? Ich habe das mal versucht, so in einen Satz zusammenzufassen. Wenn Gott dich ansieht und du ihm glaubst, dann siehst du alles anders. Das ist das, was Maria passiert ist. Sie reagiert mit Glauben auf die Zusagen des Engels. Nicht so nach dem Motto, was, ich? Sie hat gesagt, ich bin die unbedeutende Magd. Alle haben sie für ein kleines Bauernmädchen vom Land gehalten. Nichts wert, gering. Aber Gott hat sie gesehen. Sie ist nicht unbedeutend. Und sie fängt dann an, Gott zu preisen. Gelobt sei der Herr. Sie preist Gott für seine Rettertat. Er ist mein Retter. Er hat mir Beachtung geschenkt. Mich hat er gesehen. Ich bin eine unbedeutende Magd, sagt sie hier noch einmal. Und ich glaube, das war das letzte Mal, dass sie das gesagt hat. Weil das war ihre alte Identität. Ihre Identität war bis jetzt immer gewesen, ich bin eine unbedeutende, kleine Jungfrau aus dem israelischen Hochland. Niemand nimmt von mir Beachtung. Aber der lebendige Gott hat mich gesehen. Ihr Lieben, und ich möchte dir die Frage stellen, hast du das Gefühl, dass du in Gottes Augen nicht wertvoll bist oder dass du nicht kommen darfst? Ich glaube, dass Maria uns hier die Augen öffnet dafür, dass Gott dich sieht, dass er dich ansieht, auch wenn du dir mickrig vorkommst, wenn du dir vielleicht sündig vorkommst, wenn du dir so vorkommst nach dem Motto, ich darf nicht kommen. Ich habe bei Gott sicherlich die A-Karte gezogen. Du bist viel wert. Gott sieht dich an. Gott sieht in deine Situation hinein. Und Maria bekommt auf einmal einen komplett neuen Blick. Ein Blick auf die Wirklichkeit, auf die Welt. Der Sohn Gottes beginnt in meinem Leben, in meinem Bauch zu leben. Und Maria wird damit als ein Prototyp für uns Christen. Jesus muss in dir und in mir geboren werden. Er soll in uns Christen leben. Du sollst sein Leben in diese Welt hineintragen. Das ist unser großer Auftrag als diejenigen, die wir zu Jesus gehören. Und das ist die große Einladung für dich, wenn du mit Jesus noch nicht unterwegs bist. Der lebendige Gott möchte Wohnung in deinem Herzen nehmen. Paulus drückt es so aus, ich bin mit Christus gestorben, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ihr Lieben, stellt euch das mal vor, wenn wir nachher hier diesen Raum verlassen, dass 200 Leute hier rausgehen, die tragen Christus in diese Stadt hinein. Und wir haben Verantwortung für die Welt um uns herum bekommen. Das hat Maria verstanden. Ihr Blick hat sich geändert. Und sie spricht dann von drei gravierenden Umwälzungen, von drei Punkten, wo man vielleicht sogar von einer Revolution sprechen kann. Das bedeutet nämlich Umwälzung. Das auf einmal, auf der einen Seite sagt sie, sein mächtiger Arm vollbringt Wunder, wie er die Stolzen und die Hochmütigen zerstreut. Das ist eine moralische Revolution. Der christliche Glaube bedeutet den Tod für den Stolz. Stolze Menschen, die sich auf sich selbst etwas einbilden, auf ihre guten Taten, haben keine Chance bei Gott. Es geht nicht darum zu sagen, super, ich habe mein Abi geschafft oder ich habe mein Studium geschafft. Das ist okay, man muss da auch ein bisschen trennen. Es geht darum, sich über andere Menschen zu erheben, gerade geistlich. Jesus gibt ein Beispiel davon in einem Gleichnis, wo ein Pharisäer vorne im Tempel steht und hinten kommt ein armer Sünder rein in diesen Tempel und er betet ganz laut, Herr, danke, dass ich nicht so bin wie der Typ da hinten. Und Jesus sagt, das soll nicht so sein, sagt er damit gewissermaßen aus. Der Zöllner, der betet dann nämlich, Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist der Todesstoß für den Stolz, irgendetwas aus sich selbst herauszuschaffen. Im Jakobusbrief heißt es, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns wohnen lässt und gibt umso reichlicher Gnade. Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Gott ist ein Gott, der den Demütigen Gnade gibt. Wenn wir zu Gott kommen und sagen, Gott, aus mir heraus habe ich dir nichts zu bringen. Ich bin nicht würdig, in deine Gegenwart zu kommen. Dann sagt Gott, ja, komm. Ich nehme dir deine Schuld und deine Last ab. Ihr Lieben, und das verändert etwas in der Art und Weise, wie wir auf Menschen zugehen. Wir kommen nicht mehr von oben herab und sagen, wow, ich bin gut und du nicht. Sondern wir gehen auf die Menschen zu und sagen, weißt du was? Ich sehe, dass du im Moment noch Stacheln ausgefahren hast. Das muss man vielleicht nicht so sagen, aber man fühlt es ja oft. Von Ablehnung, von Verachtung. Und du hast deine inneren Mauern schon aufgebaut, aber ich komme trotzdem auf dich zu und ich sage dir, hey, ich habe einen Ort gefunden, an dem ich neues Leben bekommen habe. Ich habe einen Gott kennengelernt, der mich angenommen hat. Nicht, weil ich so toll bin. Er hat mich gesehen. Er hat mich angesehen. Wenn Gott dich ansieht und du ihm das glaubst, dann siehst du alles anders. Wenn du Gott glaubst, dass er dich schon rein und heilig vor sich stehen sehen kann. Gott sieht dich jetzt schon durch Christus vollkommen heilig, wenn du das willst. Gott sieht dich nicht als dreckigen Abschaum der Nation, sondern er hat schon eine Lösung für dich vorgesehen. Und er sieht in einer ewigen Perspektive, sieht er dich jetzt schon rein und heilig vor ihm stehen, mit geradem Rücken ihn preisen. Das ist der erste Punkt, eine moralische Revolution und etwas macht etwas in unserer Beziehung untereinander. Ich komme zum zweiten Punkt. Er hat die Fürsten vom Thron gestürzt und Niedrigstehende erhöht, sagt Maria. Spricht hier von einer sozialen Revolution. Das, was oben und unten ist, verändert sich im Reich Gottes. Die menschlichen Vorstellungen von Grenzen werden verändert. Das merken wir schon bei Jesus, wie er mit Kindern umgegangen ist, wie er mit Frauen umgegangen ist. War in der damaligen Zeit eine Revolution. Eine Umwälzung der damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse. Er hat Kinder zu sich kommen lassen. Er sagt, kommt zu mir, ich segne euch. Er hat Frauen aufgewertet, die in der damaligen Zeit vor Gericht zum Beispiel nichts zu sagen hatten. Man hat ihnen nicht mal geglaubt. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich die Auferstehungszeugnisse von Jesus so glaubwürdig finde. Weil Frauen zu den Zeugen hören. Und wenn sich jemand diese Geschichte hätte ausdenken wollen, hätte er das nicht dahingeschrieben. Hätte er irgendwelche Männer da hingeschickt zum Grab und die wären die Zeugen gewesen. Aber nein, Frauen sind die Zeugen gewesen. Und deswegen ist es für mich glaubwürdig. Und Jesus und auch Paulus haben, ich habe da vor einigen Wochen drüber gesprochen, es geht nicht darum, dass Frauen abgewertet werden. Im Gegenteil. Im Reich Gottes sind Frauen und Männer gleich viel wert. Wenn wir ganz und gar erfasst haben, was Christus für alle Menschen getan hat, dann ist es ausgeschlossen, dass wir noch Grenzen haben zwischen uns Menschen. Das ist egal, aus welchem Land du kommst. Es ist egal, welche Hautfarbe du hast, egal, welche Meinung du hast, egal, ob du viel oder wenig Geld hast, ob du 10 akademische Titel hast oder ob du auf der Sonderschule gewesen bist. Es gibt im Reich Gottes diese Grenzen nicht mehr. Wir sind alle eins in Christus. Und das hat Maria hier schon prophetisch angedeutet. Was Paulus dann ausdrückt im Galaterbrief. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Das ist die Dimension des Reiches Gottes. Keine sozialen Grenzen mehr. Wenn Gott dich ansieht und du ihm das glaubst, dann siehst du alles anders, auch was solche Situationen angeht. Der Gründer der Pfingstbewegung oder einer der Gründer der Pfingstbewegung hat in Amerika Anfang des 20. Jahrhunderts hat er erlebt, wie Schwarze und Weiße zusammen Gott angebetet haben. Das war eine Revolution in der damaligen Zeit. Da gab es noch die Rassentrennung. Und dort haben sie sich getroffen in der Gegenwart Gottes und Schwarz und Weiß haben Gott angebetet. Leider haben sie nachher die Christen sich auch darüber wieder in die Haare bekommen. Ein Drama. Aber am Anfang ist es so gewesen. Oder eine Mutter Teresa, die hingegangen ist zu den absoluten Armen der Gesellschaft in Kalkutta und hat gesagt, es gibt keine Grenzen. Und ich werde diesen Menschen dienen und ihnen die Hand halten, wenn sie sterben. Eines meiner größten Vorbilder ist Georg Müller. Ein Mann, ein Deutscher, der in England, in Bristol, Waisenheime gegründet hat, als es noch keine sozialen Systeme gab. Wo er gesagt hat, ich glaube daran, dass diese Kinder eine Zukunft haben sollen, auch wenn sie keine Eltern haben. Und ich werde mich dafür einsetzen. Ich werde diese Grenzen niederreißen. Ich werde diese Kinder ernähren mit der Hilfe Gottes. Und ich werde sie in Ausbildung bringen und ich werde dafür sorgen, dass diese Grenzen niedergerissen werden. Am Heiligabend werden wir wieder Geld zusammenlegen für Markus Spalko und für seine Mission. Dieser Mann hat es auf dem Herzen, dass behinderte Kinder in Afrika nicht ausgegrenzt werden sollen, in Löchern versteckt werden sollen. Ihr Lieben, bringt am Heiligabend gerne noch einen Zehner extra mit. Wir werden das Geld 1:1 weitergeben an Marco und seine Organisation, die sich so etwas auf die Fahnen geschrieben hat. Darauf kommt es an, dass diese Grenzen zwischen den diese sozialen Grenzen niedergerissen werden. Der dritte Punkt, den Hungrigen füllt er mit Gütern, oder die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer weggehen. Er spricht von einer wirtschaftlichen Revolution. Diejenigen in unserer Gesellschaft, die viel haben, versuchen immer noch mehr zu bekommen. Einer von diesen Leuten sitzt im Moment in Bayern in einem Gefängnis. Gehört zu meinem Lieblingsverein. Aber das versteht kein Mensch. Wie kann dieser Mensch, der so viele Millionen verdient hat, das für sich behalten? Ich will nicht den Stab über ihn brechen, überhaupt nicht. Ich will damit nur deutlich machen, Geld, und wenn man das in einer egoistischen Art und Weise für sich alles braucht, macht einen Menschen komisch. Und es ist eine Katastrophe, dass wir es zulassen, dass Menschen verhungern. Und ich fühle mich ehrlich gesagt hilflos, das steht jetzt nicht in meinem Skript. Ich fühle mich hilflos, die Nachrichten anzumachen und zu sehen, wie Menschen über das Meer schwimmen, weil sie nichts mehr zu essen haben, weil sie keine Perspektive mehr haben. Und wir machen nur die Mauern zu. Das macht mich hilflos. Und ich sage, das kann nicht wahr sein. Und ich denke, dass wir als Christen dafür zumindest anfangen, dafür zu beten, dass hier etwas passiert und uns fragen, Gott, wo willst du uns gebrauchen, dass da sich etwas ändert? Dass wir unser Portemonnaie öffnen und dass wir unsere Herzen öffnen. In einer christlichen Gesellschaft hüten sich Menschen davor, allzu viel für sich selbst zu besitzen, während andere Not leiden. In einer solchen Gesellschaft erwerben die Menschen etwas, um es wieder zu verschenken. Ihr Lieben, das ist eine ganz andere Perspektive, mit deinem Geld umzugehen. Du bist verantwortlich, du bist Verwalter von den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Und das war schon die Perspektive der Gemeinde in Jerusalem. Die erste Gemeinde, die haben gleich so angefangen. Da heißt es, die Menge der Gläubigen in Jerusalem war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Ist doch interessant, dass in diesem Kontext berichtet wird, wie die Apostel mit Vollmacht von der Auferstehung von Jesus gepredigt haben, oder? Da geht es doch um Geld. Da geht es doch darum, dass sie das Geld zusammengelegt haben. Aber das hatte eine Ausstrahlungskraft. Dass da Menschen Geld zusammenlegen, es weggeben, um den Armen zu dienen. Und das hat so einen Impact gehabt auf die Zeit damals. Ja, das hat die Gesellschaft so verändert. Wir lesen später in der Apostelgeschichte 6, dass das so zugenommen hat, dass die Apostel das nicht mehr geschafft haben mit dem Suppe austeilen. So viele Witwen sind dort gewesen. Jüdische Witwen, griechische Witwen. Und dann gab es da Zoff. Und man musste Diakone einsetzen. Männer voll Heiligen Geistes, die nur das gemacht haben. Ihr Lieben, und ich möchte euch ermutigen, dass wir unser Herz öffnen, unsere Portemonnaies öffnen, unsere Zeit öffnen, Zeit kann man nicht öffnen, aber ihr wisst, was ich meine, dass wir unsere Zeit hergeben, damit Gottes Reich kommen kann. Und das ist, glaube ich, ein wirtschaftlicher Aspekt zu sehen. Karl Barth, der große Theologe aus dem letzten Jahrhundert, der hat gesagt zu diesem Text, Reiche sind alle, welche mit ihrer Weisheit und Macht das Leben meinen, meistern zu können. Was man heute so sagt, im Griff zu haben. Es sind diejenigen, die sich selbst für klug und weise und für feine Kerle halten. Und dann später sagt er von diesen Menschen, das sind die armen Reichen. Weil Jesus sagt, oder Maria sagt, sie gehen von Gott wieder weg. Mit leeren Händen. Und Gott hat ihnen noch nicht mal etwas weggenommen. Aber wenn wir versuchen, mit unserer eigenen Weisheit, unserer eigenen Klugheit, mit unserem Reichtum, in einem scheinbaren Reichtum, bei Gott zu landen, dann haben wir keine Chance. Und wir sind dann die armen Reichen. Wenn Gott dich ansieht und du ihm das glaubst, dann siehst du alles anders. Ihr Lieben, ich glaube, dass es weiter dran ist, dass wir in der Gemeinde darauf achten, dass wir gute Beziehungen stiften, dass wir da alles dafür tun, dass diese Gemeinde ein Ort wird, in dem gute Beziehungen gelebt werden können, dass wir aufeinander zugehen. Und wir werden das nachher am Ende mit einem Gebet bekräftigen, einem ganz bekannten Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, und da kommt ein Satz vor, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist der Anfang für jede neue Beziehung. Da, wo Beziehungen gebrochen sind, wo Beziehungen kaputt gegangen sind, wo man betet, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben allen, die schuldig an uns geworden sind. Und dann können wir uns wieder die Hand reichen. Und dass wir diese innere Haltung von dieser Maria bewahren. Wir sind von Gott erhöht, wir sind angesehen von ihm und wir können jetzt auch andere Menschen auf Augenhöhe begegnen. Wir sind nicht diejenigen, die buckeln müssen, wir sind auch nicht die Leute, die auf andere herabschauen müssen, arrogant, sondern wir haben den lebendigen Gott in unserem Herzen. Und mit dieser Kraft dürfen wir Menschen begegnen. Und wir dürfen diese Haltung der Liebe haben, den anderen Menschen gegenüber. Wenn wir in die Familien gehen, vielleicht in die Arbeitsbeziehungen, in denen wir noch sind, bis Weihnachten, dass wir darauf achten, wo kann Gott uns gebrauchen, Beziehungen zu verbessern. Und vielleicht auch darüber hinaus, im nächsten Jahr. Da gibt es so viele Menschen, die diese Stacheln tragen. Und diese tragen Namen, Ablehnung, Vorurteil, Zorn, Arroganz, Egoismus, Verachtung. Manche Menschen verbergen diese Stacheln besser, aber je näher du kommst an die Menschen, irgendwann stehst du drauf. Dann ist die Frage, wie du dann darauf reagierst. Ziehst du dich zurück oder siehst du in diesem Menschen auch jemanden, der auch doch gerne geliebt sein werden möchte, der auch gerne akzeptiert sein werden möchte? Das gehört zu den leidenschaftlichen Sehnsüchten von uns Menschen. Wir wollen irgendwo dazugehören. Und halten wir das vielleicht mal einen Moment aus, dass der ein oder andere bei dir Pieks macht und dass du nicht dich zurückziehst, dass du es aushältst und dass du ihm trotzdem dienst, dass du diese Verletzungen, die diese Menschen mit sich herumtragen, nicht zum Anlass nimmst, von ihnen wegzulaufen, sondern dass du der heilende Einfluss in ihrem Leben werden kannst. Ein Blick von Gott verändert alles. Das könnte man zu diesem Lied von Maria sagen. Und ich habe mir mal erlaubt, einen ganz bekannten Text in der Bibel zu verändern. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott die Liebe ist und Jesus Gott ist und er in mir lebt, dann habe ich mir einfach mal erlaubt, den Korintherbrief an einer Stelle etwas umzuformulieren. Und das möchte ich euch mal vorlesen. Jesus ist langmütig und freundlich. Jesus eifert nicht. Jesus treibt nicht Mutwillen. Jesus bläht sich nicht auf. Jesus verhält sich nicht ungehörig. Jesus sucht nicht das Seine. Jesus lässt sich nicht erbittern. Jesus rechnet das Böse nicht zu. Jesus freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Jesus freut sich aber an der Wahrheit. Jesus erträgt alles. Jesus glaubt alles. Jesus hofft alles. Jesus duldet alles. Und wenn dieser Jesus in dir lebt, dann kannst du deine kleine Welt verändern. Mit dieser Kraft. Dazu möchte ich dich ermutigen. Stell dir vor, dass wir so in die nächsten Tage hineingehen, dass wir Christus in unsere kleine Welt hineintragen. Wenn wir uns wirklich bewusst diese in Anführungsstrichen rosarote Brille aufsetzen, die Jesusbrille, dann verändert das deine Umgebung. Und wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, dann will ich dir die Frage stellen, was hindert dich denn eigentlich daran, Christ zu werden? Wenn du verstanden hast, dass Gott dich ansieht, dass Gott dir ein Angebot macht, dass Gott dir das Angebot macht, dass du eines Tages vor ihm rein und heilig sein kannst, und das kann jetzt, heute beginnen. Was hindert dich? Was hindert dich, dein Leben Christus anzuvertrauen? Und dass du, wie Maria, sagst, okay, ich möchte, dass Christus in mir anfängt, Gestalt zu gewinnen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Wir wollen wieder zusammen beten. Und ich möchte jetzt erst einmal diejenigen, die sagen, okay, das ist für mich der erste Schritt mit Jesus. Ich weiß, dass Jesus nicht in meinem Herzen lebt. Und ihr sagt, das soll heute anders werden. Ich möchte das heute verändern. Dann möchte ich dich einladen, folgendes Gebet zu sprechen. Jesus, ich vertraue darauf, dass du mich liebst und für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden. Bitte komm in mein Leben und mach mich zu einem Kind Gottes. Bitte leite mich von nun an alle Tage meines Lebens. Amen. Das wäre so ein Gebet, was ich dir anbieten möchte. Wenn du sagst, das ist für dich heute der erste Schritt. Und dann möchte ich euch als gesamte Gemeinde noch in ein zweites Gebet danach leiten. Das mache ich aber dann. Ich möchte einfach fragen und ich bitte euch einfach, dass ihr in einer Haltung des Gebetes jetzt eure Augen schließt. Und ich bitte einfach, wenn jemand sagt, ich bin hier und ich möchte das Gebet das erste Mal beten, dann bitte ich dich um ein Handzeichen. Es passiert nichts Komisches. Wir wollen einfach nur dann bewusst für dich beten können und dich einladen, dieses Gebet mitzusprechen. Okay. Ich bete das Gebet und alle beten das einfach laut mit. Jesus, ich vertraue darauf, dass du mich liebst und für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden. Bitte komm in mein Leben und mach mich zu einem Kind Gottes. Bitte leite mich von nun an alle Tage meines Lebens. Amen. Und das Gebet kennen die meisten von euch. Ich habe es aber bewusst auch noch auf Folie dabei, weil ich hoffe und mich freuen würde, wenn jemand da ist, sagt, das Gebet kenne ich noch gar nicht. Lade ich dich ein, das heute vielleicht mitzubeten. Das ist das sogenannte Vaterunser. Und da geht es unter anderem auch darum, dass wir in Vergebungsbereitschaft leben. Und das hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Und ich lade euch einfach ein, dass wir dieses Gebet jetzt noch zusammen beten und damit so dann die Predigt beschließen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.